Ja, wozu brauchen wir Engel? Da wollte ich erst gar nicht dran an das Thema. Ja, liegt ja eigentlich am Mike, so euer Beauftragter für die Christenverfolgung in dieser Gemeinde. Der hat also jetzt, nachdem er letztes Jahr also auch den zweiten Petrusbrief traktiert hat, einen Hebräerbrief dann als Predigtreihe konzipiert. Und der Hebräerbrief, Bibelleser wissen das, der gehört ja auch nicht unbedingt zu so biblischen Schonkost. Ne? Das ist schon mal, muss man schon mal richtig keuen an dem Teil. Ich habe ja nur einen draufgelegt. Ne? Mike hat gesagt, komm, lass die Engel, G2 und so. Aber ich habe es gelesen und habe mir gedacht, oh, warum nicht? Ich habe noch nie über die Engel gepredigt oder was. Ein einziges Mal habe ich meinen jungen Erwachsenenkreis zum Thema gemacht, schon ewig her. Und sonst habe ich die immer ad acta gelegt. Das war nicht so, für mich nicht bedeutend genug. Jürgen sagt das gleich, also Engel gibt's, aber warum soll man sich drum kümmern? Aber er hat auch einen Schutzengel, der ist immer eben unfallfrei hier runtergekommen. Also muss schon, ich habe ja gesagt, geht darum, strapaziert dein Schutzengel nicht unnötig. Ne? Denn hier liegen also viele Kabel und ist nicht so einfach. So, dann muss ich mal gucken, ob es hier weitergeht. Einen kleinen Einstieg so zum Schmunzeln und Wachwerden. Ne? Ich wollte euch mal fragen, glaubt ihr an Engel? Ja, ich nicht. Ich glaube nicht an Engel, ebenso wenig glaube ich an Teufel oder sowas. Ich glaube an Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen. Ja, es gibt Engel, es gibt auch einen Teufel, aber die sind doch kein Glaubensinhalt. Das sollte man vielleicht ein bisschen differenzieren, damit wir da also klarkommen gleich. Was ist aber mit den Engeln? Dazu so eine kleine Zeitreise, bevor ich jetzt zum Bibeltext komme. In der ganzen Bibel, hier in dem dicken Buch, gibt es ja ungeheuer viele Belege über Engel. 175 allein im Neuen Testament, ist schon was. 175 Belege, die Engel benannt werden. Und in den 2000 Jahren der Kirchengeschichte danach gab es eigentlich nie, auch in allen Konfessionen, Zweifel daran, an der Existenz von Engeln. Auch die Reformatoren, nicht auch Martin Luther, die haben also ganz unbefangen über die Engel gesprochen. Das war so, ja, bis in die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts. Für die Naturwissenschaftler war schon seit der Jahrhundertwende klar. Die Physiker sprachen davon, dass jeder Vorgang ja eine Ursache hat, die eine Wirkung hervorruft. Das nennt man dann Kausalität. Wirklich eben nur, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen und mit unseren Instrumenten beobachten und berechnen und begreifen können. Für Begriffe wie Geist und Leben ist da kein Platz. Religion ist nur ein frommes Wunschgebilde. Aufgesprungen auf diesen Zug ist damals ein nicht unbedeutender Theologe, Neutestamentler in Marburg, Rudolf Bultmann. Bei einem Vortrag im Jahr 42, mitten im Krieg, sagt er also Folgendes sinngemäß, ich habe nicht mehr gefunden, das Zitat. Er sagt, man kann nicht den elektrischen Rasierapparat oder das Radio benutzen und gleichzeitig an die Geister, an die Engel und an die Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Der arme Kerl hat anscheinend damals noch nicht bemerkt, dass die Physik inzwischen weiter war. Nicht? Einstein hat ja mit seiner Relativitätstheorie die Kausalität lange hinter sich gelassen. Aber klar ist, dass so eine Theologie katastrophale Folgen auf die Wunderfrage hat, besonders auf das Osterereignis. Wie ist denn das zu verstehen, naturwissenschaftlich, Christus auferstanden von den Toten? Was daraus geworden ist, haben wir ja in der jüngsten Kirchengeschichte mitgekriegt. Engel waren da nur eine Randerscheinung und Generationen von Theologen sind davon beeinflusst worden. Der real existierende Sozialismus, der hat da noch ein weiteres draufgelegt, der hat ja versucht, sogar den Begriff, den Namen Engel zu verbannen. In der DDR im Erzgebirge wurden doch die wunderschönen Weihnachtsengel geschnitzt und verkauft. Hat die DDR auch gut Devisen mitgemacht. Aber da stand auf der Packung nicht Engel, sondern der Kunstbegriff Jahresendgeflügelpuppe. Ne, also den Engelbegriff wollte man schon vermeiden. Ne? Das ist nur, da hat man da diese Jahresendgeflügelpuppe. Ne? Hieß das Ding. Ja. Die DDR ist rum, die Flügelpuppe, Flügelpuppe, genau. Nee, kein Huhn und kein, ja gut. Was aber so der Volksglaube ist und was Menschen so mit Engeln verbindet, kann man eigentlich sehr schön auf Friedhöfen anschauen. Also mehr auf großen städtischen Friedhöfen wie bei hier als bei uns hier auf dem Land. Ne? Auf den Familiengräbern der Jahrhundertwende sind sie zu finden, diese riesigen, lebensgroßen Engel. Da habe ich einen davon, ne? Meistens in Stein gehauen und mit dem Blick dattet einen vor. Und dann auf einmal verschwanden die Engel von den Gräbern. Auch biblische Bezüge auf den Grabsteinen wurden spärlicher. Die Säkularisation lässt grüßen. Und auf einmal sind sie wieder da. Die Engel. Als Reliefs hier auf Grabsteinen oder als kleine Putten, besonders gerne auf Kindergräbern. Bultmann würde sich im Grab umdrehen, wenn er sowas sehen würde. Sie sind wieder da, die Engel. Ich kann es ja auch verstehen, nicht? Wenn jemand ein Kind hergeben muss, nicht? Dann klammert er sich vielleicht an diese Vorstellung, dass dieser Engel, dass sein Kind dann jetzt ein Engel ist und ja, zum Engel mutiert ist sozusagen durch den Tod. Und bei unseren Konfirmanden, das habe ich mit Erschrecken festgestellt, sind die auch in Massen angekommen. Neuerdings können ja Konfis so ihre Konfisprüche selber aussuchen. Und ich war mal erstaunt darüber, ja, dass mal so ein Engelspruch vorkommt, klar. Aber dass mindestens ein Drittel der Konfis einen Engelspruch als Konfirmandenspruch sich aussuchen, das ist schon ein Ding. Nicht? Der Renner, Jürgen hat ihn gerade genannt, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf deinen Wegen. Das ist ein schönes Wort. Ich hoffe, Sie haben dann diesen Spruch auch richtig gelesen. Aber was haben die Kinder für eine Vorstellung vom Engel? Engel so als himmlischer ADAC, so für die Plattfüße und Motorschäden meines Lebens. Der Jahresbetrag ist ja bezahlt, wird ja von der Steuer einbehalten, also mir geht's gut. Merkt ihr was, wir sind jetzt mitten im Thema des Hebräerbriefs. Was lernen wir über Engel? Hören wir mal auf den Hebräerbrief. Ich habe jetzt die um den Zusammenhang herzustellen, die ganze Geschichte geschrieben. Moment, wo hat er ihn jetzt wieder verschlagen, der Hebräerbrief? Wo ist er denn? Da ist er. Genau. Da sagt dieser unbekannte Schreiber, von den Engeln heißt es, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu feurigen Flamme. Zum Sohn aber sagt er, dein Thron, o Gott, steht von Ewigkeit zu Ewigkeit und das Zepter des Rechts ist Zepter deines Reiches. Geliebt hast du Gerechtigkeit und die Missachtung des Gesetzes hast du gehasst. Darum, o Gott, hat dich dein Gott gesalbt mit dem Öl der Freude wie keinen deiner Gefährten. Und du, Herr, hast am Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie werden alle vergehen, du aber bleibst. Veralten werden sie wie ein Kleid und wie ein Mantel wirst du sie zusammenrollen, wie ein Kleid werden sie gewechselt werden. Du aber bleibst dasselbe und deine Jahre nehmen kein Ende. Zu welchem Engel hat er je gesagt, setz dich zu meiner Rechten, bis ich hingelegt habe deine Feinde als Schemel für deine Füße? Sind sie nicht alle dienende Geister ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil ererben? Die Engel, was sind sie denn? Ich habe so zwei kleine Spiegelstriche. Diener Christi sind sie. nicht so in diesem ganzen religiösen Dunst der Antike, der uns auch heute ja wieder umgibt, ganz ähnlich, zeigt der Hebräerbrief ganz klare Kante. Nicht die Engelsvorstellungen der Antike und heute so in esoterischen Kreisen sind fast nicht zu unterscheiden. Wie gesagt, in der Antike und heute, so alt ist er schon, gibt es ja diesen Aberglauben, dass Verstorbene, besonders Kinder, im Jenseits zu Engeln werden. Aber Engel sind keine Himmelswesen, die wir anbeten sollen und verehren. Engel sind nur Diener Gottes, sagt uns der Hebräerbrief. Ihnen darf keinerlei Verehrung erwiesen werden. Nicht als der Seher Johannes in der Offenbarung sich vor einem Engel niederwirft, der ihm eine Botschaft bringt, sagt dieser: Tu es nicht, ich bin nur ein Diener. Tu es nicht, ich bin nur ein Diener. Unser Brief ist ja da sehr deutlich. Christus sitzt zur Rechten Gottes auf dem Thron. Er gehört also eindeutig zur Seite Gottes. Die Engel stehen um den Thron, sozusagen so als himmlische Kantorei. Keine Gottheiten. Sie sind Geschöpfe, genau wie wir Menschen Geschöpfe Gottes sind. Und wenn sie dann auftauchen, sind sie Beauftragte vom Herrn der Welt. Sie tun nichts in eigener Machtvollkommenheit. Sie sind nur ausführende Organe. Die Bibel spricht sich hier sehr kritisch gegen die Überschätzung der Engel aus. Nicht aber für ihre Abschaffung. Engel als Vertreter der himmlischen Welt und Boden Gottes waren für alle Menschen der Bibel und auch der Kirchengeschichte im Grunde selbstverständlich. Wir müssen nur die Unterscheidung im Auge behalten. Wir halten fest, die Engel sind mächtig, Gott aber ist allmächtig. Und Jesus Christus hat Teil an der göttlichen Allmacht. Wir lesen ja, durch ihn hat Gott die ganze Welt gemacht. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Soweit der Hebräerbrief. Die Engel beten an. Gott aber wird angebetet. Und mit ihm sein Sohn, Jesus Christus. Wir lesen, ihn sollen alle Engel anbeten. Engel, Diener der Christen, zweiter Teil. Manche haben ja so die Hierarchien so im Kopf. Ne? Erst kommt Christus, dann kommt er zwischen die Engel und in der Parterre sind wir, ne? Wir Menschen. Doch der Hebräerbrief nennt uns ja witzigerweise eine andere Rangfolge. Oben ist Christus, dann kommen die Menschen. Und darunter kommen die Engel. Aha, denkt dann der kluge Bibelleser. Also doch. Ne? Also doch sind sie unser ADAC, den wir ranpfeifen können wie ein Oberkellner, wenn irgendwas nicht passt. Das stimmt nicht. Problem, ne? Wir können Engel nicht für irgendwas beauftragen. Gott schickt Engel und wir haben gar keinen Einfluss darauf, ob er was durch sie tut oder eben nicht. Aber sie sind trotzdem Diener von uns Menschen. Ne? Habt ihr euch schon mal überlegt, wie atemberaubend diese Behauptung da ist, die da hier aufgestellt wird? Nicht, dass wir so von Natur aus so tolle Hechte wären, dass Gott uns seine ganzen himmlischen Heerscharen zur Verfügung stellt. So beeindruckt ist er, glaube ich, nicht von uns. Es ist eigentlich Gottes Liebe, die nichts anderes macht und uns in seinen Augen so wertvoll macht, dass er für uns alles einsetzt. Seinen Sohn lässt er am Kreuz sterben, damit uns nichts mehr von ihm trennt. Und damit wir auch bei diesem Christus bleiben, der böse Feind keine Macht an uns findet, wie Martin Luther es so schön sagt, sendet Gott selbst seinen Engel. Die sollen uns dienen, weil wir es heil erben sollen und damit wir es auch bekommen. Ganz unmerklich, manchmal und dass wir es richtig wahrnehmen, leisten die ihren Dienst. manchmal bekommt man ja erst so im Rückblick irgendwie die Ahnung, ach, da war doch was. War da nicht Gottes Engel? War er nicht an der Arbeit, hat uns vor Schaden bewahrt? Gottes Engel sind verwechselbar. Nirgendwo in der Bibel steht geschrieben, wie die aussehen. Das interessiert ihnen die Schrift eigentlich wenig. Die Schrift interessiert, was sie tun. Einen ganz interessanten Verweis hat ja der Hebräerbrief am Schluss nochmal. Da mahnt er ja seine Leute in der Gemeinde zur Gastfreundschaft. Mit dem Hinweis, mancher hat ohne sein Wissen Engel beherbergt. Da ist jemand gesegnet worden, hat es vielleicht erst viel später begriffen, hat gar nicht gemerkt, wen er da zu Gast hatte. Es gibt ja diese wunderschöne Geschichte aus der Genesis, nicht wie zum Abraham, die drei Männer kommen und da ein großes Festmahl aufgefahren wird. Das waren die drei, die ihm gesagt haben, du wirst einen Sohn bekommen. Und Sarah lacht hinter dem Zelt. Am besten machen wir uns gar kein Bild von den Engeln, wie wir uns eigentlich auch vor Gott keins machen dürfen. Ne? Engel sind so keine pausbäckigen Barockengel mit Trompete, nicht? Keine Mercedes-Schutzengel im Vorruhestand. Sie sind anders. Und es waren auch ganz rustikale Exemplare dabei, kann man im Alten Testament sehen. Da steht ein Engel dem Biliam und seinem Esel im Weg und lässt ihn nicht weitergehen. Da kommt einer, man höre und staune, und erschlägt in einer Nacht vor Jerusalem 185.000 Assyrer. Ein Engel, in einer Nacht. Also so ganz feine Wesen waren das nicht unbedingt. Aber egal, was sie tun, egal, wie sie es tun, Engel dienen nur. Und damit passen sie ja auch zu dem im Neuen Testament zu unserem Herrn, der selber eigentlich nichts anderes wollte als dienen. Da betätigen sie sich auch zuweilen als Schutzengel. Er hat seinen Engeln befohlen, haben wir gerade gehört. Oder der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Ne? Paul Walters Frau auf dem Soß, das war sowas. Ne? Das war so eine Geschichte. Die Figuren und wie die Engel das machen, völlig bei jeder Gelegenheit anders. Zum Schluss noch eine Überlegung. Ich habe mir da oft Gedanken gemacht. Da haben Kinder ein Jahr Konfirmandenunterricht gehabt, haben garantiert von Engeln da nichts gehört, stehen gar nicht im Lehrplan drin. Und dann kommen sie und sagen, das möchte ich als Konfirmationsspruch haben. Ist das hängen geblieben, die Frage nach Engeln. Das ist ihnen wichtig geworden. Was sage ich denn Menschen, so Kindern, die irgendwie so im Vorfeld, im Vorhof stecken geblieben sind und Engel vergöttern? Eigentlich ist das eine einfache Sache. Zeig ihnen doch, wohin die Engel blicken. Wen sie anbeten, steht auch in der Schrift ganz eindeutig. Die gucken auf den Thron. Die gucken auf Christus, auf dem der Auferstandene sitzt. Und das ist die richtige Blickrichtung. Mit den Engeln auf den gucken, der wirklich allein retten kann. Engel können helfen, aber er allein kann retten. Amen. Ich bete mit uns. Ist gut. Herr, wir danken dir, dass du Boten schickst, dass du uns nicht allein lässt. Ob es allein nur um Stolpern geht, von der Kanzel runter oder um größere Dinge. Wir danken dir, dass du Boten hast, die uns das Leben erhalten, die uns helfen, wenn es uns eng wird, die auch jetzt vielleicht am Bett von der Isa stehen. Wir danken dir, dass du uns nicht alleine lässt.
Amen.